Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 455. Ich begrüße Sie ganz herzlich, aber nicht allein, denn obwohl wir die Sache längere Zeit allein gemacht haben, der Heinz Schmitz und ich, der Wolfgang Back war immer im Hintergrund irgendwo, zumindest hat er gehört, was wir veranstaltet haben. Aber heute will er mal wieder mitreden und deswegen begrüße ich ganz herzlich Wolfgang Back.
Ja, hallo, ich bin ja erschrocken, 455? Ist ja unglaublich, die Zahl. Oder was war das jetzt?
Ja, da kannst du mal sehen, wie lange du nicht da warst.
Ja, das ist ja nun bald wieder ein Jubiläum dann, also ein ganz dickes dann, wenn die 500 kommt.
Ja.
Das dauert ja nun dann nur noch 45 Wochen. Ja. Und 45 Wochen ist weniger als ein Jahr. Mhm. Nee, ein Jahr.
Ja, 52, doch. Ja, immer noch. Ja. Zumindest bei uns im Westerwald.
Da sind wir. Wir haben hier den gregorianischen Kalender.
Ach, so heißt der.
Ihr habt noch den julianischen, oder?
Nein, wir haben den westerwäldischen.
Ah, den westerwäldischen, ja. Der von Papst Gregor. Auch, ist allerdings auch von Papst Gregor, ne?
Ja, ja.
1572 war das Ganze. Die Renovierung des Kalendertums von Julius Caesar, der die Schalttage ja eingeführt hat, aber der konnte noch nicht so genau das Ganze berechnen, sodass also bis 1582 ging er vor, der Kalender. Und man hatte dann, wenn man weitergemacht hätte, wäre irgendwann dann Weihnachten im Frühjahr gewesen.
Ja, du kannst sehen, dass der liebe Gott kein guter Handwerker war. Guck mal, der Umlauf der Erde um die Sonne, das sind keine ganzen Tage. Da sind immer ein paar Krumme dabei. Ja. Und die ganze Geschichte, die funktioniert einfach nicht so präzise, wie wir uns das heute wünschen oder vorstellen würden. Genauso die Sache mit dem Mond. Mit seinen 28 Tagen, das passt überhaupt nicht zu den 365 Tagen des Jahres oder 365 Drittel ungefähr. Also da ist ziemlich viel gebastelt worden dabei. Und
vor allen Dingen die Sache mit Juli und August, das ist ja nun eine wirkliche Bastelei gewesen. Mhm. Diese Sache, die Leute, wenn ich das den Leuten erzähle und sage, guckt da mal mit euren Fingern, da kennen das alle, da überall, wo die Fingerhöcker sind und so weiter, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Aha, da bin ich auf der äußeren Seite von der einen Hand, jetzt mache ich auf der anderen Hand weiter. Juli, August, und das ist schon wieder ein Höcker, aha. Das ist also diese Eselsbrücke, die man so hat. Ne?
Also der Höcker ist immer, der steht für 31 Tage.
Ja, und wenn ich dann frage, wieso ist denn das so, dass da zweimal 31 Tage hintereinander sind, weiß das natürlich keiner, weil so tief ist kaum einer eingedrungen. Aber das hat eine ganz natürliche Herkunft. Julius Caesar ist der Namensgeber für den Juli. Wir haben gesehen, der Juli hat 31 Tage. Der Ziehsohn von Caesar war Augustus, der war nachher selbst dieser Imperator im alten Römischen Reich. Und der Augustus wollte auch einen Monat haben. So, und natürlich wollte er keinen Monat mit 28 oder 30 Tagen haben, sondern er wollte auch 31 Tage haben. Und so kommt Juli von Julius Caesar, August von Augustus, dem Kaiser, beide mit 31 Tagen. Also man sieht, dass diese... Naja, das, was wir heute vielleicht auch so kennen, dass man so eitel ist, dass das damals auch schon gang und gäbe war. Aber er wollte auch 31 Tage haben.
Waren denn dann Dezember und Januar auch römische Imperatoren und wollten auch beide 31 Tage haben?
Nee, die hat man so übernommen. Es sind ja nur zwei drin, ne? Der September und der hießen früher ja auch ganz anders. Und der Heuet gab es früher. Und so weiter. Das ist alles so gewachsen. Und wir leben ja damit. Wir müssen allerdings im Jahre, glaube ich, 3300 so und so viel. Da müssen wir wieder neu ansetzen. Wahrscheinlich gibt es dann eine neue Kalenderkonferenz, denn da ist wieder ein Tag entweder zu viel oder zu wenig. Also der Kalender jetzt, der geht bis 3000 so und so viel. Mhm. Und dann müssen wir neu denken. Machen wir aber nicht mehr, sondern das machen wahrscheinlich andere.
Ach. Willst du nicht mehr? Na, gut.
Ja.
Gut, also du bist zu faul dafür und willst das anderen überlassen. Wir sollten uns aber vielleicht heute, auch wenn dieser Ausritt eben ganz interessant war, mal auf andere Themen konzentrieren. Eins dieser Themen ist, und ich habe es im vergangenen Cast am Montag vergangener Woche schon angekündigt, dass wir mal so ein bisschen Gesellschaft, Sozialpolitik kritisch einige Dinge betrachten. Und das wäre das erste Thema eigentlich, dieses Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So, und dieser Wissenschaftliche Beirat, das sind also Leute, die sich Gedanken darüber machen, keinen direkten Auftrag haben, was sie denken sollen, wie sie denken sollen. Und die sind angesiedelt beim Bundesministerium der Finanzen. Im Oktober 2014 haben sie dann dieses Gutachten veröffentlicht. Bis es dann auch zu uns kam, hat es ein paar Tage gedauert. Man kann es sich im Internet herunterladen, es sind etwa 40 Seiten sowas. Und in der Kurzfassung steht da drin, die technischen Gründe, mit denen einst das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerechtfertigt wurde, sind heutzutage weitgehend verblasst. Die Zahl der Programmkanäle ist technologisch bedingt stark angestiegen. Die Eintrittskosten für neue Programmanbieter sind rapide gesunken. Durch die verstärkte Nutzung des Internets als Informationsmedium kommt es zu Überlappungen zwischen Print- und Rundfunkmarkt. Angesichts der technischen Entwicklung gibt es kaum noch Gründe, warum der Rundfunkmarkt wesentlich anders organisiert sein sollte als der Zeitungsmarkt, der durch ein breites privates Angebot und Subskriptionsmodelle gekennzeichnet ist. So, das geht noch ein bisschen weiter, das war ungefähr ein Drittel der Kurzform. Ja, ja. Aber was dann daraus hervorgeht, ist, dass man keine Berechtigung mehr sieht für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk im herkömmlichen Sinne. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, dass dieser wissenschaftliche Beirat zu dem Schluss kommt, dass unsere Zwangsabgabe, diese Gebühr an die Aftergets, die wir zahlen müssen, dass die quasi eine Steuer darstellt, und zwar eine zweckgebundene Steuer darstellt. So, und das ist insofern erstaunlich, als dass die Gerichte bisher in Deutschland alle entschieden haben, das ist keine Steuer und das darf also alles so sein. Ich habe mich immer gefragt, wir haben zwar eine unabhängige Rechtsprechung, aber dennoch folgt meiner Meinung nach, und das sind ja schon ein paar Jahre, die ich das beobachte, ein paar Jahrzehnte, die Rechtsprechung sehr oft politischen Vorgaben. Ich will nicht sagen, dass die Richter willfährig der Politik folgen, sondern ich will einfach nur sagen, dass eine Art Zeitgeist auch Urteile und Gerichtsverfahren beeinflusst. Und was dieser wissenschaftliche Beirat hier klar herausgearbeitet hat, ist, dass die Gerichte bei diesen Verfahren und auch in den Urteilen eigentlich nur ihren eigenen Argumenten gefolgt sind und nicht die Sache von außen und neutral betrachtet haben, um es mal ein bisschen kurz auszudrücken. Das erstaunt schon.
Ja, also ich bin ja nun ein leicht Betroffener von den Öffentlich-Rechtlichen. Ich beziehe immerhin auch meine Rente jetzt noch von den Öffentlich-Rechtlichen. Und das möchte ich eigentlich auch gar nicht missen. Aber ich habe gedacht, dass diese Diskussion kommen wird. Denn es hat sich wahnsinnig viel verändert, was damals ins Gesetz geschrieben wurde. Und damals war es ja ganz einfach so, wenn du eine Antenne an irgendeinem Gerät dran hattest, an einem Fernsehgerät, dann warst du verpflichtet zu zahlen. Wenn du die Antenne rausgezogen hast und hast sie gar nicht benutzt, das Fernsehgerät stand in der Ecke, brauchtest du nicht
Moment, zu bezahlen. Moment,
da muss ich, wenn es nicht funktionierte.
Ja, da muss ich eingreifen. Allein die Tatsache, dass ein Fernsehgerät oder ein Radiogerät direkt in Betrieb genommen werden konnte, die war Ursache dafür, dass man Gebühren zahlen musste. Also nicht, ob eine Antenne dran war oder nicht, das hat die Leute nicht interessiert.
Doch, ohne Antenne hast du nichts gesehen.
Nee, Du konntest ja einfach ein Stück Draht reinstecken. Genauso war es ja auch beim Radio.
Das war eine Antenne. Das war eine Antenne. Das war nicht.
Genau. Aber
das nackte Fernsehgerät war ohne Antenne.
Man konnte es aber ganz einfach und schnell machen. Hättest du die Duna ausgebaut, ja, das heißt also die reinen Empfangsteile, was ja in einigen Schulen zum Beispiel und Instituten gemacht wurde, dann war das kein Fernsehgerät mehr. Aber nur allein zu sagen, ich ziehe die Antenne raus, das hat damals den Gerichten nicht gereicht. Die haben gesagt, man kann es ja sofort ohne Aufwand wieder in Betrieb nehmen. Man hätte das Netzkabel abschneiden können. Das war so ein Zweifelsfall. Das war so ein Grenzfall, weil die meisten das nicht wieder anflicken konnten. Das Gerät an sich, das hat schon dafür gereicht, dass man die Gebühren zahlen musste. Gut, aber...
Ja gut, aber ich habe das in Erinnerung, dass du auch ein Fernsehgerät haben durftest, was du nicht benutzt hast. So, Ende, aus und vorbei. Keine Antenne dran, okay, kann man darüber diskutieren, aber wo es sichergestellt war, dass du nicht Fernsehen geguckt hast. Das war so mein Wissensstand gewesen und sobald du da irgendwie eine Sendung mal gesehen hast, dann warst du auch dran. Gut, und dann kamen die vielen GEZ Beobachter haben draußen gestanden, haben geguckt, ob es blinkt im Fenster und haben dann versucht reinzukommen, wenn sie reingekommen sind und haben so ein Ding gesehen, was gelaufen ist, war es vorbei. Ne? Dann kostet das ganze Geld. Und heute machen wir Alarmanlagen, die so tun, als würden sie Fernsehen gucken. Die hätten ja damals auch bezahlen müssen.
Ja.
Ja, okay, heute diese Alarmanlagen, ich habe die sogar gesehen bei irgendeinem Discounter, die sind ja mittlerweile sowas von normal geworden, dass da wahrscheinlich auch keiner mehr drauf reinfällt.
Ich glaube es nicht, also wenn man sowas von außen sieht, ich habe ja auch einige dieser sogenannten CV-Simulatoren, wenn man sowas von außen sieht, das wirkt schon echt, da muss man schon lange davor stehen und gucken. Denn die haben ja keinen festen Rhythmus, das ist ja zufallsgeneriert, sowohl die Farbe wie auch die Helligkeit. Da muss man also schon genau hingucken, um zu sehen, dass das hier kein Fernsehen ist, sondern dass das einfach nur ein Gerät ist, was so tut, als würde da jemand Fernsehen.
Ja. Also man muss ja erstmal zurückgucken. Das Fernsehen war ja nur eine Sache, die so, wann fing die an? 1954, ne? 55. Ja. Sowas in der Mitte der 50er Jahre, so die es heißt immer die Queen, die Intronisierung von der Queen, oder war es die Intronisierung, oder war es die Hochzeit, oder irgend sowas war es von der Queen, die erste große Übertragung, in manchen Geschäften gezeigt wurde, da standen die Leute vorm Schaufenster und haben da reingeguckt, und den Fernseher hatte man normalerweise noch nicht zu Hause. Das ging erst so richtig los in den 60er Jahren. Am Anfang kam, wie überall in der Technik, wie bei den Computern, kam so eine Gruppe der Technikfreaks, die haben sich so ein Ding da angeschafft und dann nachher wurde es in die Breite gesetzt. Da gab's ja dann auch die ganz großen Ideen da mit einer Farbscheibe nachher davor. Also so eine Plastikscheibe einfach davor, wo oben blau war und unten grün war und in der Mitte so ein bisschen, so ein bisschen dazwischen. Ja. Bräunlich, ja, Gesichter. Oben war der Himmel und das Grüne unten, das war manchmal der Rasen oder der Wald oder so irgend sowas. Also die tollsten Ideen, die es da gab. Und Fernsehen war aber dann auch relativ schnell unbeliebt, dass man bezahlen musste. Ne? Diese Schwarzseher, die standen auf der Liste der unbeliebten Mitbürger und man wollte, dass die zum Zahlen kommen. Und deshalb hat man so Spione ausgeschickt, die dafür gesorgt haben. Und dann kamen ja nachher doch recht satte Beträge zusammen. Denn es hatte fast jeder so ein Fernsehgerät. Und eigentlich ist es kaum was anderes, als was es jetzt ist, wo jeder aus der Familie ja einmal bezahlen muss, aus jedem Haushalt. Und das ist natürlich neu gegenüber den Bedingungen, dass du ein Fernseher
hast. Ja, aber es muss ja nicht jeder aus der Familie bezahlen, sondern wir haben ja die Haushaltsabgabe.
Nein, einer.
Alles, was im Haushalt lebt und zu dem Haushalt gehört, Also nicht der erwachsene Sohn, der verheiratet ist mit Kindern, der im gleichen Haus wohnt, der gehört natürlich nicht dazu. Ja. Aber alles, was zu einem Haushalt gehört, das ist damit dann abgegolten.
Ja, ja, ja. Ja, und das war dann neu und ist neu. Und ist das eigentlich überall abgesegnet? Oder steht da nicht noch was in Brüssel an, die darüber nachdenken, ob sowas überhaupt rechtens ist, wenn es denn eine Steuer ist, die wir da bezahlen?
Ja, Brüssel ist auch noch die letzte Hoffnung, also die europäische Rechtsprechung. Ja, das wäre schön, wenn wir eine Gerechtsprechung hätten. Wir haben aber nur eine Rechtsprechung, ja. Die oftmals nicht gerecht erscheint. Wenn wir darauf hoffen, dann müssen wir natürlich auch die Konsequenzen und die Folgen daraus sehen. Wir haben unglaublich viele Beschäftigte in der Bundesrepublik bei ARD, ZDF im öffentlich-rechtlichen Bereich. Wir haben sehr viele freie Mitarbeiter, die allerdings derart gedrückt werden, finanziell und wirtschaftlich, dass viele ausgestiegen sind und andere gar nicht mehr davon existieren können, von den Hungerlöhnen, die ihnen von den öffentlich-rechtlichen Anstalten gezahlt werden, die ihr eigenes Equipment benutzen müssen, die keine Fahrtkosten bekommen, wenn sie irgendwo zum Einsatzort fahren und so weiter. Und auf der anderen Seite wird für Sport und irgendwelche Großsendungen werden Millionen oder gar Milliarden hinausgeworfen. Dieses Ungleichgewicht, das stimmt einfach nicht. Gut, dass ein Intendant 350.000, 360.000 Euro verdient von der Anstalt, das mag man vielleicht noch so hinnehmen, obwohl, wenn man das mal in Stundenlohn umrechnet, kann ich auch nur mit dem Kopf schütteln. Aber okay, nur irgendwo stimmt etwas nicht mehr. Denn seit die öffentlich-rechtlichen Sender den Quoten nachlaufen, seit sie quasi das Gleiche machen wie die werbefinanzierten Sender, da muss man sagen, irgendwie kann es ja nicht sein. Ihr habt ja einen anderen Auftrag. Warum gibt es zum Beispiel den Computerclub nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Warum gibt es nicht den Taubenzüchterverein oder den Modelleisenbahnerverein in irgendeiner Ecke im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Das ist doch der Auftrag, dass man nicht sagt, wir müssen jetzt Sendungen machen, die irrsinnig viele Zuschauer anzieht und wir geben wahnsinniges Geld aus für Sport und Ähnliches, aber die eigentliche Gesellschaft, die auch ein Recht hat, auch Minderheiten ein Recht haben auf einen Sendeplatz, die vernachlässigen wir vollkommen. Das ist eigentlich das Grundprinzip. Für mich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk zwar heute immer noch besser als die meisten der freien Sender, vor allen Dingen im Nachrichtenbereich, wobei das ZDF einfach nur noch heute zum Beispiel für mich nur noch eine Laber- und Selbstdarstellungssendung für weibliche Reporter geworden ist, die dann da Hörfunk vor der Kamera machen, wenn sie irgendwo stehen. Und da ist für mich immer noch ARD und Tagesschau der Spitzenreiter. Die sind noch sachlicher, viel sachlicher als das ZDF. Aber im Grunde genommen fehlt mir dann das Verständnis dafür, wenn abends ab 20 Uhr bei den Öffentlich-Rechtlichen ein Werbeverbot gilt und dann wird Sponsoring gemacht. Da muss ich sagen, Kinder, müsst ihr mich als Zuschauer wirklich derart verarschen, dass ihr dann einblendet, diese Sendung wurde gesponsert von, was weiß ich was, Klickerkram oder sonst wo was. Ja. Das ist doch genauso Werbung wie vorher auch, nur noch perfider.
Nee. Da haben die Juristen da gesagt, das ist keine Werbung, das ist was anderes.
Ja, da haben wir wieder.
Es ist unglaublich.
Haben wir wieder die Juristen. Ja, da meine ich ja, dass hier der Zeitgeist irgendwie Einfluss auch auf Urteile und auch auf Rechtsprechung hat und auch auf das Recht, das praktizierte Recht, was nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat.
Ja. Und abends das schöne Bier, was immer vom Fußball kommt, es wird ja auch mit Namen genannt. Und das ist keine Werbung. Nein. Die machen das ja nur, damit die was zum Senden haben oder sowas. Also es ist schon, es sind viele, viele Dinge. Und ich habe ja vieles auch erlitten, Wolfgang, oder wir haben das erlitten. Ich habe da Anruf gekriegt, das, was du da machst mit dem Rudolf, dass du dem Geld gibst, für Programme zu schreiben. Das hat doch damit gar nichts zu tun mit dem Fernsehen, denn Programme macht doch der WDR und nicht dieser, und nicht der Rudolf. Also die haben das überhaupt nicht kapiert, was ich da für Probleme hatte. Ich war der Einzige, der da rumgelaufen ist und hatte nur stumpfsinnige Köpfe vor mir. Und warum der Computerclub eingestellt wurde, jetzt kann ich es ja mal sagen. Es war ganz einfach die Lex Back, die noch existierte. Vorher war es die Lex Pütz. Wir waren ja vorher zusammen, da konnte einer dem anderen seine Sendung in der Hobbythek abnehmen. Also einmal war ich der Abnehmende in den Sachen, wo der Pütz gesprochen hat. Und dann war der Pütz der Abnehmende, wo ich irgendwas moderiert habe. Denn es gibt den Paragraphen, ich glaube 4 ist das schon oder 2 sogar schon, dass wenn ein Redakteur einer Sendung selbst moderiert, muss ein anderer Redakteur die Abnahme machen. Damit will man verhindern, dass der Redakteur nun böse Sachen über den WDR erzählt oder über die Kirche erzählt oder irgendwas anderes erzählt. Da soll ein anderer drüber weggucken. Ist ja vielleicht auch ganz richtig so. Nur es gab bei mir keinen zweiten Redakteur, als Pütz und ich, als wir andere Sendungen gemacht haben. Hatte der auch keinen mehr gehabt. Und deshalb galten wir als Lex Back und Lex Pütz innerhalb des WDRs, die ständig gegen diesen Paragraphen verstoßen haben mit jeder Sendung. Und dann irgendwie nach 20 Jahren hat man wiederum, kam eine neue Nase dazu, die sagt, was ist das denn, was die da machen? Das verstößt doch gegen den Paragraphen so und so. Und man hat es dann wieder geduldet. Und es war dann natürlich vorbei, vor Gericht zu gehen, denn der Richter hätte gesagt, ja, wie habt ihr das 20 Jahre lang nicht gemerkt, was die beiden da gemacht haben? Und so weiter, da wären sie also hinten runtergefallen. Und da hat man aber jetzt die Chance gesehen, als wieder ein Neuer kam, der hat dann gesagt, nein, das gibt es nicht mehr. Und da wurde eben der Computerclub, war weg vom Fenster. Und es gab ja viel Aufstand. Der ganze WDR, damals muss man mal überlegen, da war ja das Internet noch lange nicht so weit. Wann war das überhaupt? 2006. Dann haben unsere Zuschauer den WDR lahmgelegt in seinem Post, mit seinem Briefkasten, E-Mail-Briefkasten. Da lief nichts mehr, der war überfüllt. Und wem hat man die Schuld gegeben? Wer ist denn schuld daran? Das war ich. Ich war schuld daran, dass der WDR da gestört wurde mit seinen Briefen. Da muss man sich mal überlegen. Und als wir die Nächte gemacht haben und wir einen Server in Paderborn hatten, da wurde ich dann nachher, musste ich gerade stehen dafür, dass wir einen Server in Paderborn genommen haben und nicht den Server in Köln. Denn der wäre abends, als wir um 23:30 angefangen haben zu senden, der wäre um 23:45 wäre der dicht gewesen und da wäre kein Mensch mehr da gewesen. Bei uns in Paderborn saßen 30 Leute im Keller, die das beobachtet haben, was da passiert. Also, es war ein Stuss. Es war, wenn ich überlege, mit welchen hohen Persönlichkeiten ich gesprochen habe, die keinerlei Ahnung hatten, die sagten, ich habe dem Justiziar vorgeführt, zum Beispiel ein Modem, wie man Informationen in zum Beispiel in Ports oder irgendwo in einem Vorort von Köln per Kabel einlesen kann, per Telefon einlesen kann. Und da stand da irgendwo etwas, hat er dann gelesen, dass da irgendwas vom WDR stand. Ich glaube, ein Hinweis auf den Computerclub auf der anderen Seite. Da sagt er, wie kommt denn das, dass da auf der anderen Seite was über den WDR steht? Das darf doch nicht wahr sein. Und dann war der Datenschutzbeauftragte mit dabei. Und von dem habe ich einen Brief gekriegt, dass ich dafür sorgen muss, dass ich abends, wenn ich die Redaktion verlasse, die Diskette aus unserem Comcom, dem Kommunikationscomputer, wir waren also ziemlich die Ersten auch, die so eine, wo die Leute anrufen konnten und konnten mit dem Ding spielen. Da sollte ich die Diskette rausnehmen, damit es nachts nicht mehr funktioniert. Ja, und auch wenn die Putzfrau, wenn die putzt, da sollte ich auch die Diskette rausnehmen, damit die keine Daten sich, also die haben eine Vorstellung gehabt davon, das kannst du nicht, das müsste man eigentlich mal in einem Buch mal niederschreiben, die müssten sich dann eigentlich im Grabe rumdrehen und müssten sich schämen für das, was sie da den Leuten, die ein bisschen mehr mehr wussten, was sie denn angetan haben. Einfach durch Nichtwissen etwas verhindert.
Gut, aber die heutige Situation ist natürlich so, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, dass er mit seinen Quoten den werbefinanzierten Rundfunk nachläuft, dass er sich selbst auch noch zum Teil werbefinanziert und durch eine gesetzliche Zwangsabgabe, die keine Steuer sein soll, aber de facto eine Steuer ist, die von jedem zu zahlen ist. Vollkommen egal, ob er schon mal ein Radio oder ein Fernsehgerät hatte, weil man davon ausgeht, jeder hat irgendein Gerät, mit dem er Fernsehen sehen kann oder etwas hören kann. Also ein Mobiltelefon, welches diese Fähigkeiten hat, einen Computer mit Internetzugang oder irgendetwas in dieser Art. So, und jetzt hat man diese Zwangsabgabe. Ich bin nach wie vor der Meinung, so wie es läuft, ist es falsch. Meine Gebühren werden auch unter dem Vorbehalt der Rückforderung nach wie vor gezahlt. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, nicht, dass ich das mache, dass die Gerichte anders entschieden haben. Stelle man sich vor, es wäre entschieden worden, dass diese Gebühr, diese Zwangsgebühr, nun wirklich nicht rechtens ist. Und alle hätten sofort ihre Zahlungen eingestellt und auch zum Teil zumindest, die unter Vorbehalt gezahlt haben, eine Rückforderung eingeleitet. Was wäre denn dann passiert? Deswegen, dieser Druck auf die Gerichte war schon immens. Und ich glaube schon, dass auch solche Überlegungen zumindest zum Teil dazu geführt haben, dass die Urteile so ausgefallen sind, nun, es ist ein bisschen zweifelhaft, aber lassen wir es mal recht sein, anders bricht ja das System zusammen. Das dürfte wohl so gewesen sein. Wir werden sehen, wie es weitergeht zu diesem Gutachten unter dem Titel Öffentlich-rechtliche Medien, Aufgabe und Finanzierung findet man es im Internet. Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen. Dieses Gutachten hat nichts anderes als eine Signalwirkung, denn hier gehen keine direkten Konsequenzen davon aus. Und das Bundesministerium der Finanzen hat auch hiermit nichts zu tun, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist letztendlich Ländersache. Da kann der Bundesfinanzminister Schimpflieder darüber singen, das ist vollkommen wurscht. Nur, dass überhaupt 26 Wissenschaftler eine solche These veröffentlichen, dass es sich hierbei um eine Steuer handelt, die zweckgebunden ist, das finde ich erstaunlich und das finde ich gut. Also hier, muss ich sagen, funktioniert ja doch, und es ist ein deutliches Zeichen dafür, die Demokratie, dass es Leute gibt, die denken und dieses Denken sogar anderen zur Verfügung stellen.
Tja, und wenn ich noch was sagen würde, dann würde ich sagen, die deutsche Wikipedia, die gehört auch daran beteiligt, dass sie ohne Werbung im Internet so viel Informationen gibt, da muss man neu drüber nachdenken, wer alles dazugehört und wer nicht dazugehört und welche Themen nicht dazugehören, die wir selbst bezahlen. Ja. So, und ich glaube, wir sind am Ende der Sendung schon angekommen.
Noch nicht so ganz am Ende, wir haben noch ein paar Minuten. Ne? Ich wollte eigentlich noch ein paar andere Themen ansprechen, aber das ist wie immer mit dir. Wir fangen irgendwo an, kommen von Hölzchen auf Stöckchen und hinterher ist es eine interessante Geschichte gewesen. Ich bin mal gespannt, wie unsere Zuhörer darauf reagieren, aber ich denke positiv. Wie sieht's in der nächsten Sendung aus? Wie sieht's mit deiner Zeit aus?
Also ich werde in der nächsten Fernsehsendung, in dem Doppelpack, den wir da machen, werde ich dabei sein. Ich bin ja umgestiegen mit meinem Handy. Gott sei Dank, muss ich sagen, habe ich die Apple-Welt verlassen und bin jetzt in der Windows-Welt wieder angekommen. Ich habe ein Windows-Phone, ein dickes Phone mit 6 Zoll. Also das war am Anfang schon ein schwerer Happen, da dieses dicke Ding zu haben. Jetzt bin ich froh. Jetzt finde ich das ganz wunderbar, dass es so groß ist. Denn ich brauche fast keinen Desktop mehr. Das ist schon toll. Also, und da ist so einiges zu berichten, was es da so an Neuigkeiten gibt.
Schön. Für unsere Zuhörer, die dann auch zusehen wollen, Das, was Wolfgang Back gesagt hat, das betrifft die beiden Sendungen, die wir dann im Februar online stellen und ausstrahlen werden. So, jetzt kommen wir so ganz langsam zum Ende. Das heißt, wir verabschieden uns von unseren Zuhörern. Es war mal wieder eine andere Sendung, eine andere Richtung, aber das muss ja auch so sein. Es muss für jeden was dabei sein. Und der ein oder andere mag vielleicht diese Politik nicht hören und hätte lieber harte Fakten von der CES. Die kommen sicherlich auch noch, auch hier mit Geschimpfe auf unsere deutschen Autobauer, die Fakes vorstellen und so tun, als könnten sie alles. Ja. Aber wir bitten ganz einfach darum, bei uns mal in den Shop hineinzuschauen, was es da noch gibt, wen etwas interessiert. Der möge es sich bitte kaufen oder verschenken oder sonst was. Wir freuen uns darüber. So, das war's für heute.
Heben wir einen schönen Daumen und
dann sagen wir natürlich auch, dass wir immer ein Bit, damit meine ich jetzt nicht das Gebräu, also den Gerstensaft, ein Bit übrig behalten. Und tschüss.
Genau, tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.